Ich freue mich ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen, besonders auch bei Nur Wieso. Ich bin das erste Mal hier. Umso mehr freut es mich, dass es auch in Leipzig sein kann. Remote Viewing ist noch nicht so ein bekanntes Thema. Und wir möchten eigentlich aus unserer Community in Deutschland ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit jetzt gehen. Und deshalb habe ich auch gern die Einladung und die Gelegenheit genutzt, bei Nur Wieso hier die Informationen, so wie wir sie sehen, aus dem Bereich Remote Viewing zu präsentieren. Ich freue mich ganz besonders, dass der Herr Dr. von Lukadou die ganzen wissenschaftlichen Hintergründe hier schon beleuchtet hat. Die lasse ich jetzt bei meinem Vortrag weg, weil das wäre dann langweilig. Und kann eigentlich nur alles, was der Vorredner zu diesen Phänomenen gesagt hat, bestätigen. Wir aus unserer Sicht haben das ähnlich empfunden. Unsere Erkenntnisse, Forschung gehen in die gleiche Richtung. Also, dass wir sagen können, also das ist das Remote Viewing ist eine, ja, wie soll ich sagen, eine wie auch immer geartete Anwendung dieser physikalischen, parapsychologischen, paraphysischen, wie auch immer man das nennt, Phänomene. Ja, und dann fangen wir ganz einfach mal an. Ist Remote Viewing wirklich das Ende aller Geheimnisse? Die Frage lasse ich erstmal offen. Kann jeder für sich selbst beantworten. Und ja, los geht's. Ja, einschalten. Immer eine gute Idee. So, ich habe, das ist die Systematik des Vortrags. Erstmal eine Begriffsbestimmung, ein kleines bisschen was zur Geschichte. Warum gibt es das überhaupt? Wie ist das entstanden? Der wissenschaftliche Hintergrund mit dem Verweis auf den Herrn Dr. von Lukadou. Ein bisschen was sage ich noch dazu. Dann geht es in die Anwendung rein. Wie behandeln wir das Ganze? Was ist eigentlich wirklich? Oder ja, wie kommt man mit dem Begriff oder mit den Begrifflichkeiten, mit der Verschränkung, die wir hatten von Herrn Dr. Lukadou, die er da beschrieben hat, klar? Einige Anwendungen, ja, und wenn wir so wollen, auch noch einige weitere Informationen. Schauen wir mal für den einen oder anderen was dabei. Was der Götz Witten eben schon sagte, Remote Viewing, Begriffsbestimmung, wenn man das einfach so jetzt erstmal liest, Remote, Fern, Viewing, Sehen, also es ist Fernsehen. Damit kann man halt leider bis nicht ganz so viel anfangen. Ja, kann man sich alles Mögliche darunter vorstellen. Es ist halt nicht das Richtige, das normale Fernsehen wie TV. Deshalb hat ein Remote Viewer, ein sehr bekannter Remote Viewer, der Paul Smith, da mal eine etwas bessere Definition versucht. Ist jetzt übersetzt aus dem Englischen. Also erstmal geht es um die Gewinnung von Informationen, also nicht die Gewinnung von Daten. Es geht um die Gewinnung von Informationen. Also Informationen sind ja irgendwie schon Daten mit Sinn, ich sag's mal so. Mithilfe mentaler Methoden, also nicht irgendwie, sondern mithilfe mentaler Methoden, die durch lokale und zeitliche Distanz, also örtlich, aber auch zeitlich, und oder Abschirmung und Verschleierung, besonders interessant, ja, Abschirmung oder Verschleierung. Also man kann das eine sagen, aber man kann was anderes denken, kennen wir irgendwie, ja, aus unserem Leben, nicht zugänglich sind. Es gibt zugängliche Informationen, es gibt nicht zugängliche Informationen. Das heißt, sehr gern auch eine Hintergrundbeleuchtung, also ja, was steckt wirklich hinter den Dingen, was steckt hinter Behauptungen, was steckt hinter bestimmten Prozessen, bestimmten Informationen. Ja, wie sieht die Welt vielleicht wirklich aus? Wie sieht die Welt aus, wenn man hinter die Dinge schaut? Einige Begriffe noch zum Remote Viewing. Es gibt das Target. Das ist also Slang, also das sind die Begrifflichkeiten, mit denen wir umgehen. Das ist die Aufgabenformulierung. Also ja, man hat eine bestimmte Aufgabe, die formuliert man in einem sogenannten Target. Also nichts weiter als eine Aufgabenbeschreibung. Dann gibt es den Viewer. Das ist so vielen vielleicht besser bekannt unter dem Begriff Medium. Also es ist der dieses Remote, also dieses Viewing durchführt, also der praktisch sich in dieses Informationsfeld, in diese Verschränkung oder wie man das halt nennen will, begibt und dafür bestimmte mentale Methoden anwendet, um da reinzukommen. Es gibt den Monitor, der den Viewer unterstützt, dort sich zurechtzufinden in dieser Quantenverschränkung, in diesem Feld, in dieser Matrix, in dieser Chronik, was weiß ich, in diesem wie auch immer gestalteten Feld, von dem wir definitiv nicht wissen, wie es strukturiert ist, was es ist. Wir wissen nur, dass es es gibt. Also so viel sollte erst, also aus unserer Forschung und ja, Erfahrung und aus anderen ähnlichen Gebieten oder Schnittstellengebieten kann man das eigentlich so durchaus schon formulieren. Ja, kommen wir zur Historie. Wie ging das eigentlich alles los mit diesem Remote Viewing? Ja, der eine oder andere kann sich noch an die Anfang der 70er Jahre erinnern. Da gab es ein beliebtes Spielchen, das hieß Kalter Krieg. Und ja, das beliebte Spielchen Kalter Krieg war halt so gestaltet, dass man auch Informationen von anderen, ja, vom Gegner eigentlich, also aus anderen Gebieten auf allen möglichen Gebieten haben wollte. Besonders ging es hier um Spionage zwischen den damals bestehenden Blöcken, geführt der eine von den USA, der andere von der damaligen Sowjetunion. Und hier ging es eigentlich darum, diese Informationen, die man dort haben wollte, erstmal unentdeckt an die ranzukommen, möglichst, das steht jetzt hier nicht drin, möglichst ungefährlich. Also die Leute, die damit arbeiten, sollten in möglichst wenig gefährliche Situationen gebracht werden. Das heißt, wenn man einen Spion irgendwo hinschickt in das gegnerische Gebiet, in das gegnerische Umfeld, besteht die Entdeckung doch durchaus. Ja? Wir können ja genügend Agentenfilme, die das dann sehr schön und sehr spannend beschreiben. Ja, auf wirtschaftlichem, politischem und militärischem Gebiet, vor allen Dingen militärisches Gebiet, war hier der Ansatzpunkt. Und die wollte man halt vom Gegner erhalten, wie gesagt, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu bringen. Und da gab es so Gerüchte zu dieser Zeit aus der Sowjetunion. Spione hatten das so irgendwo hinterbracht. Die Russen scheinen da an irgendwas zu arbeiten und das wollen wir jetzt auch haben. Da scheint was dran zu sein und dann schauen wir mal, wie das bei uns so aussieht. Also bei uns meine ich jetzt in der USA, in den Vereinigten Staaten. Und da hat man doch tatsächlich ein paar Leute gefunden, die auch schon ein bisschen damit zu tun hatten. Und komischerweise oder jetzt, wenn wir mein Vorredner jetzt ein bisschen aus ihrem Vortrag noch ein bisschen denken, waren das Quantenphysiker. Ja, also die Verbindung zur Quantenphysik bestand auch schon zu dieser Zeit, also in den Anfang der 1970er Jahre. Ja, 1970 ging das Ganze los dann auch. Die ersten Untersuchungen zur Fahrtwindung im Stanford Research Institute. Puthoff und Tag, das sind die das Ganze eigentlich aus der Taufe gehoben haben, hatten schon Voruntersuchungen dazu gemacht im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Arbeit, waren Quantenphysiker, haben im Bereich Laser geforscht. Ja, und da ist man an sie herangetreten und haben gesagt, ihr kennt doch schon ein bisschen was, könnt ihr das vielleicht ein bisschen systematisieren, was kann man daraus machen? Das haben die dann auch gemacht und so ist das Remote Viewing praktisch aus der Taufe gehoben worden. Ja, es gab dann auch eine finanzielle Unterstützung dazu, also die Army, die CIA, die NSA, also die bekannten Verdächtigen haben sich dann auch dort reingestürzt und haben das Ganze finanziert, logisch, logistisch, ja, wirtschaftlich unterstützt. Und es kam dann halt zu einigen durchaus aufsehenerregenden Experimenten und Ergebnissen dieser Experimente und dass man das immer wieder weitergeführt hat. Ja, irgendwann wurden die Forschungen dann sogar für geheim erklärt. Ja, okay. Dann gab es dann irgendwie mal eine Untersuchung. Kennt man vielleicht Wer die Serie Stargate SG-1 mal geschaut hat, ja, die haben die, das ist so in die Richtung, wie das so alles funktioniert hat. Da gab es auch immer mal, die kriegen auch immer mal eine Untersuchung, also in dieser Serie, ob die da auf dem richtigen Weg sind oder ob man das noch finanzieren sollen. So ähnlich ging es hier los. Ja, und nach 25 Jahren, also in einem ganz kurzen Zeitraum, wurde das Projekt für gescheitert erklärt, nichts mehr rausgekommen, sind zwar einige 20 Millionen Dollar da investiert worden, aber es waren Schulterzucken und nö, brauchen wir nicht, haben wir nicht, alles Mist und nö. Ja, das haben sich natürlich die Protagonisten dieses ganzen Projektes nicht gefallen lassen, sind dann nach der Beendigung, haben sich dann selbstständig gemacht und haben dann versucht, Remote Viewing erst in den USA und dann auch ab 1996 auch in Deutschland zu verbreiten. Und die ersten deutschen Lernwilligen sind dann 1996 dort in die Staaten gereist und haben das für viel Geld, damals noch so zwischen 15.000 und 20.000 D-Mark, für so ein Seminar ausgegeben, um Remote Viewing zu lernen, weil die das so absolut toll fanden. Ja, wer war daran beteiligt? Wie gesagt, Russell Targ, Harald Puthoff, Sie sehen selbst, also Quantenphysiker, Laseranwendung. Es gab auch andere Zivilisten dabei, die das Ganze unterstützt haben, auch zivile Viewer. Interessant halt, die US Army war dabei. Also es war durchaus ein Projekt, das nicht einfach so gemacht wurde, sondern dass da schon ein paar Anforderungen dahinter steckten, ein paar Erwartungen. Man hat den Generalmajor sogar verpflichtet, der diesen ganzen militärischen relevanten Teil da überwacht und schützen sollte. Und wir sehen hier auch auf den kommen wir später nochmal zurück, Joseph McMonagle, der Starviewer praktisch. Also der, wer sich mit Remote Viewing befasst, der wird über den ab und zu mal stolpern und ganz am Ende des Vortrages werde ich Ihnen dann auch mal eine Buchempfehlung dazu präsentieren. Ja, kommen wir zum wissenschaftlichen Hintergrund. Was ist jetzt der Hintergrund des Ganzen? Neben diesen ganzen Erkenntnissen, die wir im letzten Vortrag gehört haben, gab es einen deutschen Physiker, den Burkhard Heim. Der ist vielleicht nicht vielen so bekannt, dem einigen anderen doch. Der postulierte in seiner physikalischen Arbeit, in seinen physikalischen Erarbeitungen einen zwölfdimensionalen physikalischen Raum, in dem unsere Welt praktisch existiert. So. Davon sagte er, sechs Dimensionen sind Materie, Energie, Zeit, das, was wir dafür halten oder so, wie wir sie kennen. Und er sagte, es gibt sechs Dimensionen, die nur Information sind, also weder Materie noch Energie noch Zeit in irgendeiner Form enthalten oder die dort in irgendeiner Form definiert werden können. Also er hat das Ganze geteilt einfach. Also es ist ein physikalisches Denkmodell. Das muss nicht so sein jetzt in der Realität, aber man geht davon aus, dass es ein physikalisches Denkmodell ist und dass diesem der uns umgebenden Natur recht nahe kommt. Es gibt noch andere. Wie gesagt, das ist ein physikalisches Denkmodell. Man ist immer noch nicht richtig dahinter gestiegen, was dieser Burkhard Heim jetzt wirklich entdeckt hat. Man ist dabei, das Ganze aufzuarbeiten, diese ganzen mathematisch-physikalischen Hintergründe zu beleuchten und zu interpretieren. Sein ganzes Werk ist noch nicht vollständig erfasst und auch nicht irgendwo in die Wissenschaft so integriert worden, dass man sagen kann, ja, ist eine Betrachtung wirklich in der Mainstream-Wissenschaft wert. So weit sind wir noch nicht, aber ich hoffe, wir kommen vielleicht noch hin. Ja, wie sehen diese sechs Dimensionen aus? Wir haben also einen sogenannten R4-Raum. Länge, Höhe, Breite, Zeit, das ist das, was wir kennen. Dann hat er gesagt, dann gibt es noch einen X5, X6-Raum, das ist ein sogenannter organisatorischer Raum. Dort werden also auf höherer Ebene Dinge organisiert, strukturiert, um sie dann in den R4-Raum zu überführen. Dann gibt es noch was oben drüber, das sind diese Informationen, Ideen, Konzepte, die dann einer Organisation bedürfen. Und ganz zum Schluss gibt es den sogenannten G4-Raum, das ist dieser schöpferische Raum. Das heißt, hier sind diese Urbilder drin, hier sind Dinge drin, die erst noch im Entstehen sind. Und hier ist eigentlich auch der Zugriff über Remote Viewing, so wie wir ihn verstehen. Also wie gesagt, das ist ein Denkmodell, ein Modell, das versucht zu erklären, wie es sein könnte. Auf diesen Grundlagen der Arbeiten von Burkhard Heim. Also ein Denkmodell. Und hier versuchen wir einfach über diesen sogenannten schöpferischen Raum, jeder kennt vielleicht diesen Ausspruch, der Mensch ist der Schöpfer seiner Umgebung, seiner Welt. Nicht ganz, aber in bestimmten Bereichen kann man das so durchaus so sagen. Hier können wir praktisch zugreifen, uns diese Ideen oder diese Ideen aus diesem Raum holen, diese Urbilder, dieses Wirkungsgefüge beeinflussen. Und wenn wir das tun, geht diese ganze Kette hier bis in den R4-Raum zurück und dann haben wir wieder die Verbindung und hier rein. Und das kann man natürlich jetzt immer wieder und immer wieder und immer wieder tun. Und hier haben wir zumindest eine Interpretation der Verschränkung. Ja, auf ganz, ganz einfache Weise erklärt. Da steckt viel, viel Physik dahinter. Ich möchte das jetzt auch nicht ausführen. Es ist einfach ein Denkmodell. So könnte Remote Viewing funktionieren. Gut. Ja, jetzt kommen wir zur Anwendung. Vielleicht noch ein paar Begriffe. Dazu gibt es ein Protokoll. Also es gibt eine wirkliche Verfahrensweise, wie man an diese Informationen kommt. Also praktisch, wie man in dieses Feld, in diese Quantenverschränkung, wie man das auch immer nennen will, hineinkommt. Also wie kann ich mich dort einklinken? Also die Anwendung wirklich dieser wissenschaftlichen Erklärung. Wie komme ich jetzt an diese Informationen ran, die es ja anscheinend zu geben scheint? Ja, und dafür wurde dieses Protokoll entwickelt. Teilweise während dieser Experimente in den USA, teilweise auch hinterher. Also das ist immer noch in Prozess. Es gibt mehrere Protokolle, es gibt mehrere Ablaufreihenfolgen für bestimmte Probleme. Es ist also nicht kein endgültiger Prozess, es ist noch immer in Entwicklung. Dieses Protokoll, das wir jetzt hier anwenden, also in der Community in Deutschland, hat 6 Stufen. Und während der Anwendung, oder wenn wir das anwenden auf ein bestimmtes Target, auf eine bestimmte Aufgabenstellung, nennt man das dann Session. Und ja, diese Session wird dann meistens zwischen Monitor und Viewer durchgeführt. 2 Leute. Vielleicht sitzt auch nochmal einer dabei, der nochmal schaut. Aber in der Regel zwischen 2. Der Monitor ist der praktisch den Viewer, hatten wir schon, durch die Session leitet. Der Viewer ist der von nichts weiß, von nichts eine Ahnung hat und einfach bloß was tut und versucht, wie das der Herr Dr. Lukadou ganz am Anfang sagte, mit der Frau, die da ihrem Mann was gedacht hat und der sollte das aufzeichnen. Also so ähnlich läuft das, ja. Also die Dame oder nur er wusste in diesem Falle, was er da aus seinem Lexikon rausnimmt und sie zeichnet das auf oder andersrum, ja, geht auch andersrum. Der Viewer weiß in der Regel nicht, was er da zeichnet. Er weiß auch nicht, welche Informationen er da in Zusammenhang bringen soll, weil er weiß gar nichts. Und das ist immer das Beste. Es gibt da so einen schönen Spruch, den werden Sie im Interview dann auch noch hören, am besten scheißegal ist optimal. Ja, also wirklich von nichts eine Ahnung haben und das Ganze geht mich nicht an, hoffentlich ist die Stunde bald vorbei und jetzt zeichne ich mal raus, was die so wissen wollen, stimmt sowieso nicht. Und dann hat man die besten Ergebnisse. Also wirklich, die kausale Abhängigkeit muss völlig raus. Ja, ganz kurz zum Ablauf dieses Protokolls. Es gibt eine erste Stufe, also eine erste Etappe, eine erste Stufe. Es ist ähnlich, stellen Sie sich vor, Sie werden Fallschirmspringer und springen da über irgendwelchen Gebiet mitten in der Nacht ab. Sie wissen gar nichts. Ja, dann gucken Sie erstmal, wo bin ich? Sie sammeln also erstmal Eindrücke vom Zielgebiet. Ist da ein Baum, ist da eine Straße? Gucken Sie mal hier. Ja, das ist was. Das scheint eine Glasplatte zu sein, scheint irgendwie Metall zu sein. Ja. Wo bin ich hier? Theke. Gut, wo ist das nächste Bier? Ja, nee, doch nicht. Da steht ein Computer, irgendwas, doch nicht Theke. Ja, also irgendwie scheine ich jetzt doch vor einem Computer zu stehen und da flimmert irgendwas, kann ich nicht lesen. Ja, also wie gesagt, dann schaltet sich der Verstand wieder ein und sagt, nee, das ist ein Computer und du stehst hier und hältst einen Vortrag. Kann durchaus sein, muss nicht. Ja, nächste Stufe, ich ordne die Eindrücke. Also ich gucke mir das auch, das ist irgendwie milchig, das ist schwarz. Da sind ein paar Lampen, die sind so hell. Das scheint irgendwie gelblich zu sein, dann scheint es irgendwie dunkel und hell zu sein. Und an manchen Stellen ist es heller und dunkler. Es scheint warm zu sein oder wenn ich Richtung Tür gehe, scheint es auch wieder kälter zu werden. Also ja, okay, Atmen ist zu hören, sonst ist es ruhig, ab und zu fällt ein Stuhl um oder es fängt einer an zu schnarchen, also scheint es ein langweiliger Vortrag zu sein. Ja, okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, dann die nächste Stufe ist dann, der Viewer darf dann seine Eindrücke, die er jetzt wirklich den Kopf davon hat, in der Zeichnung einfach aufzeichnen, also alles raus. Und diese Dinge werden dann, also Stufe 1 und Stufe 2, werden dann in dieser Zeichnung dann manifestiert. Und es sind dann sehr interessante Dinge, die dann rauskommen. Manchmal stimmen sie wirklich überein, manchmal ist auch überhaupt keine Übereinstimmung. Also wirklich, es ist, wie der Viewer gerade drauf ist, wie tief er in dem Zielgebiet schon drin ist, was er da alles machen kann. Manchmal sind die Zeichnungen in Stufe 3 schon sehr genau. Manchmal sind es Konzeptzeichnungen, also man kann auch Konzepte viewen. Dann kommt halt kein Haus oder kein Baum oder kein Auto raus, sondern die Aufstellung eines Konzeptes oder ein Grobkonzept. Wenn der Monitor weiß, worum es geht, kann er da schon ein bisschen eingreifen und vielleicht sagen, zeichne das mal hierhin, zeichne das mal dahin, damit der Viewer dann, oder dass die Zeichnung dann ein bisschen genauer wird, ist aber hier noch nicht der Fall, muss nicht sein. Es ist einfach alle Gedanken müssen aus dem Kopf raus und die werden manifestiert auf einem Blatt Papier. Kennen Sie aus dem Vortrag von Herrn Dr. von Locadou? Irgendwo scheint der Zusammenhang zu sein. Ja, dann geht es in die Stufe 4. Hier werden die Eindrücke aus Stufe 3 nochmal systematisiert, nochmal genauer aufgenommen, ein bisschen konkretisiert. Ja, sind die nicht genau genug? Der eine oder andere, das kommt jetzt darauf an, wie der Monitor das sieht, kann auf das eine oder andere, auf das eine oder andere Element nochmal zugegangen werden, um das einfach zu konkretisieren, wenn es passend oder wenn es dieser Fragestellung nicht entspricht oder wenn der Viewer vielleicht doch versucht abzudriften. Das Phänomen besteht sehr oft oder man kann es sehr oft sehen, dass andere Dinge interessanter sind. Das heißt, Beispiel, Sie stehen irgendwo, sollen da irgendwo in die Landschaft gucken und vielleicht irgendwas entdecken, irgendein Fernglas oder irgendein Baum oder ein Grashalm oder einen seltenen Vogel. Hinter Ihnen ist aber gerade das Gartenlokal auf. Dann kann es durchaus passieren, dass der Viewer, vielleicht hat er schon Durst, denkt, ja, okay, Gartenlokal, ich habe gerade Durst, ein Bier wäre nicht schlecht. Ja, dann wird er sich automatisch auf dieses viel interessantere, für ihn zurzeit interessantere Zielgebiet einordnen. Er wird dorthin gucken, dorthin schauen und wird ihn die Prozesse und Geschehnisse in diesem Gartenlokal dann beschreiben. Ja? Und hier ist dann der Monitor gefragt und sagt, versuch dich mal um 180 Grad zu drehen. Ja, also diese Anweisung gibt es dann, kann man dann mit einer mentalen Technik machen und dann dreht er sich um 180 Grad und kann wieder die seltene Blume oder den Vogel, die er dann entdecken soll, laut Targetbestimmung, hoffentlich dann auch entdecken. Also es gibt keine Sicherheit, also eine hundertprozentige Sicherheit ist bei diesem Remote Viewing nicht gegeben. Es ist Erfahrung des Viewers, es ist Erfahrung des Monitors, es ist Erfahrung aus vielen Sessions, das dann zu interpretieren. Ja, und in der sechsten Stufe gucken wir dann wirklich, was dort los ist. Wenn wir den Vogel gefunden haben oder die seltene Pflanze oder was auch immer, versuchen wir die zu beschreiben. Gibt es verschiedene Tools dazu, wie man das tut. Kommen wir dann noch dazu. Man kann sich auch selbst welche ausdenken. Es gibt Viewer, die machen das solo. Die wissen dann ungefähr, aus welchem Bereich die dann in Target haben, legen sich dann einen Karteikartenstapel zurecht und arbeiten den dann ab, wo das dann draufsteht, was sie machen sollen. Gut, hier vielleicht ein paar Beispiele. Das ist die Stufe 1. Sie sehen hier so ein Kringel hier. Das ist das Erste, was der Viewer dann macht. Er macht ein sogenanntes Ideogramm. Das hier ist eine Nummer, die kann man zuordnen. Man braucht sie nicht unbedingt, aber um die Sessions dann wiederzufinden, ist es gut, die nach diesen Nummern zu kategorisieren. Jetzt habe ich es. Ja, hier sehen Sie das erste Herantasten, Herumtasten im Zielgebiet. Dieser ganze Schnörkel wird in Abschnitte aufgeteilt, und diese Abschnitte werden dann untersucht. Und der Viewer schreibt einfach völlig, völlig zusammenhanglos hin, was er so empfindet. Ist es dort warm, kalt, spitz, steinig, fühlt er sich wohl, fühlt er sich nicht wohl, ist es dunkel, ist es hell. Also erste Eindrücke völlig durcheinander. Das wird dann in einem sogenannten Archetyp zusammengefasst. Archetypen sind also so Standard-Zusammenfassung. Ist es künstlich? Ist es lebendig? Ist es geistig? Ist es eher nass? Ist es eher Wasser? Ist es eher ein Berg? Ist es eher eine Landschaft? Ist es eher Energie? Oder ist es gar nichts? Kann auch sein, dass es gar nichts ist. Ja? Hatten wir auch. Bin selbst mal so in so einem gar nichts gelandet. Auch sehr interessant. Ja. Die ordnet man dann in der Stufe 2. Sehen Sie schon, sieht schon etwas geordneter aus, ja, nach Farben, nach Gerüchen, nach Geräuschen, nach Temperaturen, nach Dimensionen oder Beziehungen, die man vielleicht schon findet. Ja, gut, dann geht man in die Stufe 3. Hier sehen Sie jetzt, wie so eine Zeichnung aussehen kann. Das Target ist, wie unschwer zu erkennen ist, eine Sonne. Ja, und das hat der Viewer dann draus gemacht, obwohl er gar nicht wusste, um was es geht. Ein bisschen was ist zu erkennen. Also es war ja schon, sage ich mal, die Profis unter diesen Viewern geben der Stufe 3 nicht so viel Bedeutung. Also wenn man nur Stufe 3, Stufe 4 hat oder kann, dann sehen die Stufe 3 Zeichnungen etwas genauer aus, weil man hat mehr Zeit, der Viewer versucht schon in Stufe 3 so viel wie möglich hier zu manifestieren. Der Profi-Viewer eigentlich nicht, der wartet auf Stufe 6 und beginnt dort richtig in diesem Zielgebiet zu suchen, beziehungsweise sich richtig umzusehen. Wir sagen, der fliegt ja im Zielgebiet umher. Ja, Sie sehen auch hier, rund ist es auf alle Fälle erstmal. Hm? So ein paar Protuberanzen sind ja auch zu sehen. Sieht aus wie eine Giftküche, also alles reagiert mit allem, scheint auf der Sonne so zu sein. Das sind hier Felder, die angezeigt werden. Also es scheint so eine Magnetfelder zu sein, es scheint so Felder zu sein. Hier oben ist es hell und dunkel und kalt und heiß. Er scheint da schon in der Nähe der Sonne gewesen zu sein, der Viewer. Würde erstmal so der erste Eindruck des Monitors sein. Ja, hier sehen Sie dann die Stufe 4. Die Stufe 4 systematisiert das Ganze nochmal. Sie sehen hier, es sind ein paar Systematisierungseinheiten, Kategorien. Was sind sensorische Eindrücke, die wichtig sind? Was sind dimensionale Eindrücke, die wichtig sind? Wie sind die Eindrücke des Viewers selbst? Was empfindet er? Gibt es Eindrücke, die nicht von ihm sind? Ja, also andere Personen, andere Entitäten. Ja, was kann man dort anfassen? Was sind Konzepte? Also was sind virtuelle vielleicht Informationen, virtuelle Dinge, die dort durchaus signifikant sein können? In AOL, eine analytische Überlagerung. Denkt er an irgendwas? Hat er jetzt hier die Sonne gesehen oder meinte er, dass er jetzt, was weiß ich, eine heiße Kohle in der Hand hat oder wie auch immer. Also wenn er sagt, ja, ich habe so das Gefühl, dass es heiß, das ist ein heißer Stein, der glüht, dann ist das ein AOL. Also sein Verstand hat sich das eingeschaltet und hat gesagt, das, was du hier siehst, ist ein heißer Stein. Und der glüht auch noch, kann eine Kohle sein. Dann wird das rausgeschrieben und durchgestrichen und gesagt, nee, ist keine Kohle. Vergiss es bitte. Und so geht das dann runter bis zu den Konzepten. Ja. Das ist Stufe 4 und 5. Hier ist jetzt keine Systematisierung extra noch bestimmte Eindrücke drin. Also hier ist Stufe 4 und 5 zusammen. Und dann in Stufe 6 löst man das Target auf. Also das ist die Bezeichnung dafür. Und versucht jetzt mittels einem Tool, das ist das relationale Diagramm, das in diesem Fall auf bestimmte Fragestellungen, die das Target dann enthält, einzugehen. Zweck des Targets, genaue Beschreibung aus diesem Zweck wieder, hier sind im Zweck mehrere Dinge beschrieben, hier, das kann man wieder hierauf mappen. Gibt es Widersprüche, gibt es da noch mehr Entitäten, Einheiten, die mit dem zusammenarbeiten? Gibt es andere Einflüsse? Was kann man noch daraus rausnehmen? Also es kommt darauf an, was ist die Target-Formulierung und was ist das Ziel des Ganzen. Und das bekommt man dann in einer wahrscheinlichen Beschreibung des Ganzen raus. Gut. Jetzt, nachdem diese ganze Theorie vorbei ist, ist vielleicht das Wichtigste die Anwendung. Ja, viele Leute oder viele Viewer machen das gerne, zum Beispiel in der Freizeit und versuchen sich im Glücksspiel einfach. Hier möchte ich ganz eindeutig davor warnen, bitte nicht Lotto. Weil Lotto funktioniert nicht. Das haben wir schon mehrmals versucht, das haben andere schon versucht. Da, eine zigjährige Erfahrung dahinter, Lotto funktioniert nicht. Deckt sich auch mit den Erkenntnissen von Herrn Dr. Lukadou. Sowas funktioniert nicht. Solche ganz, ganz speziell auf den Punkt gebrachten Dinge funktionieren nicht. Da die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Zahl zu genau diesem Zeitpunkt, genau in diesem Universum, in dem wir uns befinden, stattfindet, die ist, also ich würde sagen, die verschwindet im schwarzen Loch. Ja? Also die ist weniger als null, bildlich gesehen. Also jetzt als Bild versuchen Sie es einfach nicht. Sie können es versuchen, aber ich gebe Ihnen keine großen Chancen. Anders sieht es aus bei Fußballwetten. Da sind die Möglichkeiten doch relativ beschränkt. Also man hat sicherlich auch eine hohe Auswahl, aber die ist noch betrachtbar in diesem Sinne. Pferderennen, ja, der eine oder andere schwört auf Tennis. Da gibt es auch eine Untersuchung dazu, die gemacht worden ist und in einem Buch veröffentlicht worden ist. Also wer Lust hat, sich damit zu befassen, Sportwetten mit Remote Viewing von Manfred Jelinski, ist sehr interessant. Geht nur bis Stufe 3, das reicht in der Regel aus und ich kann nur sagen, ich habe es auch versucht, man hat eine sehr hohe Signifikanz in der Wahrscheinlichkeit. Es wird nicht immer funktionieren, aber es funktioniert so weit, dass man, wenn man 8 bis 10 Stunden am Tag arbeitet, sich ein kleines Einkommen damit finanzieren kann. Ja, es ist wirklich so. Also, die ganze Organisation kommt noch dahinter, die Wettbüros werden natürlich auch stutzig, wenn sie anderen gewinnen oder über dem Durchschnitt gewinnen. Dann werden sie rausgeschmissen, müssen sich einen neuen Account anlegen, müssen in vielen Wettbüros präsent sein und. Aber sie verdienen ungefähr so viel wie eine Kassiererin bei Norma oder bei Lidl oder bei Aldi. Etwa so dürften sie. Also es ist, man wird nicht reich davon. Ganz eindeutig, ja. Das haben wir mit dem Götz-Wittnehmen mal probiert. Das sind die Lokalisierungen. Und hier müssen wir wirklich sagen, hier kommt es auf das Interesse dessen an, der dieses Target formuliert. Besteht ein sehr hohes Interesse, besteht da eine sehr hohe Verschränkung zwischen dem Viewer und dem Auftraggeber und dieser ganzen Situation, diese Situation aufzulösen, ist es sehr hoch, dass wir diese Situation zumindest in einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit auflösen. Und wenn es um Sparbücher geht, vor allem das Sparbuch von der Erbtante, kann es doch sehr interessant sein und ein sehr hohes Interesse bestehen, ob die alte Dame dann wirklich ihr Sparbuch irgendwo versteckt hat, wo wir es nicht finden können. Das sind Anfragen, die uns sehr oft erreichen. Bis jetzt haben wir, ich glaube, das Höchste, was wir gefunden haben, war mal 3 Sparbücher im Werte von etwa 14.000 Euro, die wirklich bei einer Erbschaft dann verloren gegangen sind. Die alte Dame ist gestorben und keiner wusste in einem riesengroßen Haus, also Mietkaserne eigentlich, wo liegen diese Dinger denn eigentlich? Und es ist dann meistens so bei solchen Dingen, also die auch dann mit wirklich als Auftrag mit Honorar verbunden sind, dass man das gegencheckt. Man lässt dann auf dieses Target, 2 bis 3 Teams viewen, um einfach die Korrelation besser hinzukriegen. Also Dinge, die dann alle 2 oder 3 Teams dann zusammen haben, gefunden haben, die sind dann wahrscheinlicher als die Ausreißer. Also man geht hier eigentlich auch mit einer quasi statistischen Methode ran. Also letzten Endes ist es auch nur Wissenschaft, ja? Anders betrachtet. Ja. Der eine oder andere braucht vielleicht ein wirklich wichtiges Dokument, hat festgestellt, dass seine Aktien verschwunden sind. Hatten wir auch schon Finnland, glaube ich. Finnland, da hat jemand sein Aktienpaket bei Umbaumaßnahmen vermisst. Und haben wir dann gefunden, lag dann in irgendeinem Schuppen unter ein paar Säcken begraben. Hatte auch schon Wasserschäden. Darauf sind wir eigentlich gekommen, nach Wasserschäden zu schauen. Und Wasserschäden können eigentlich nur in Räumen entstehen, wo Wasser ist, also wo Feuchtigkeit ist. Und Feuchtigkeit gab es nur einen Raum, das war dieser Schuppen da. Und ja, und man konnte das wirklich auch ein paar Meter lokalisieren. Und er hat dann dort gesucht und tatsächlich dieses wichtige Dokument für sich, der Herr, dann auch gefunden. Ja. Schlüssel. Sie kaufen sich einen neuen BMW und verlieren den Schlüssel. Schlecht. Haben wir selbst schon gesucht. Wir haben uns ein neues Haus gebaut und der Schlüssel ist verloren gegangen. Dann, es hatte sich gerade zu diesem Abend, war auch die Möglichkeit, auf den Viewer zuzugreifen. Muss dann manchmal ganz schnell gehen, wenn, das ist auch so, dass diese Dinge dann auch verblassen. Mit der Zeit. Also den Schlüssel hätten wir sicherlich nicht 5 Tage später gefunden. Wer weiß, wo er dann gewesen wäre oder nicht mehr auffindbar, wie auch immer. Also wir hatten das noch am selben Abend gemacht und haben dann auch rausgekriegt, wo der Schlüssel ist. Es fühlte sich sehr samtig, warm an. Und es war immer innerhalb von 200 Metern in unserem Umkreis. Und dann sind wir dann tatsächlich die Straße lang gegangen, haben dann geschaut und dann kam der Wachmann, der das ganze Baugebiet überprüft, also der hier Wache hat, und hat gesagt, ich habe da was gefunden. Und da hat er uns tatsächlich den Schlüssel aus der warmen Tasche, warm und samtig, also er hat ihn in der Tasche gehabt und hat ihn uns tatsächlich gegeben. Ja, prima. Also Target aufgelöst. Ja, falls Sie Ihr Handy verlieren, auch kein Problem. Können wir lokalisieren? Ist natürlich ein hoher Aufwand. Machen wir dann für Freunde oder für Bekannte. Ansonsten sitzen da 2 Teams 2 Stunden dran. Wenn es wirklich ein wichtiges Handy ist, hatten wir auch schon mal Betriebshandy, haben wir leider nicht gefunden. Auch das gibt es. Also es gibt auch Fehlschläge. Menschen kann man lokalisieren. Aus unserer Community gibt es ein Team, die wirklich Vermisste bzw. verloren gegangene oder wie auch immer halt nicht mehr auffindbare Menschen versuchen zu lokalisieren. Und es ist so, dass wir die in der Regel der meisten Fälle dann auch finden. Jugendliche, die zu Hause nicht mehr ausgehalten haben und weggelaufen sind. Menschen, die einfach ihre Sachen gepackt haben und nach Südamerika ausgewandert sind. Die Nachbarn sich wundern, warum ist der nicht mehr da. Ja, solche Anfragen erreichen uns. Können wir dann sagen, ja, dem geht es gerade gut. Strand, Karibik, Sonne, Palmen, scheint nicht mehr in Europa zu sein. Also wenn das dann ausreichend ist schon dafür, dann haben wir das Target in dem Sinne aufgelöst. Ja, und natürlich Tiere, in Hunde, Katzen. Also wir hatten da ein sehr schönes Beispiel, in Dackel, den haben wir, ich glaube, ein halbes Jahr lang gesucht. Und schwierig ist das, das werden Sie auch dann, falls Sie das Buch von McMonigle lesen, Mindtrack, das Schwierigste ist, Personen oder Tiere aufzufinden, die sich bewegen. Das heißt, das Zielgebiet ist nicht klar abgrenzbar. Und in diesem, wenn man versucht dann einfach mittels Landkarten und mittels Triangulation oder wie immer diesen Weg zu verfolgen. Also diesen zeitlich in der Vergangenheit liegenden Weg. Und das ist manchmal nicht, oder das ist oft sehr schwierig. Wir haben diesen Dackel letzten Endes gefunden, aber mit einer ganz anderen Methode. Wir haben einen Kollegen bei uns im Team, der kann das durch direkte intuitive Wahrnehmung machen. Der kann das also direkt wahrnehmen. Er kann diese Verschränkung, zu diesem Tier aufbauen. Also ist eine besondere mentale Gabe. Hat keiner an sich so. Also wir haben diese Gabe, wir müssen sie aber trainieren und er hat es halt trainiert und kann es. Also definitiv, er hat es oft bewiesen.
Also ohne Protokoll.
Ohne Protokoll, einfach so. Und der ist, die haben eins gemacht, die Tierhalterin hat ihn dann angerufen und hat gesagt, ich will jetzt unbedingt meinen Dackel wiederfinden. Und dann hat er gesagt, gut, wir machen jetzt eins, wir setzen uns in ein Auto und Sie fahren dorthin, in diese Richtung, in die ich sage, in die Sie fahren sollen. Ja? Und dann sind die dann um Heide rum, also dort oben näher Nordsee, da rumgefahren auf den Straßen, die tollsten Feldwege entlang. Und er hat immer gesagt, wohin? Und nach kurzer Zeit, er hat gesagt, so ungefähr 20 Minuten, hat er gesagt, und jetzt bitte stehen bleiben. Und dann sind die stehen geblieben und nach seiner Erzählung etwa 10, 20 Sekunden später hat es im Gebüsch geraschelt und man hat einen Dackel gesehen. Ja? Der war ganz überrascht, die Überraschung beidseitig, ja? Hat die Tür aufgemacht, der hat seine frühere Besitzerin gesehen, hat sie angeguckt, ist stocksteif, stand stocksteif da, 2, 3 Sekunden, hat sich um 180 Grad gedreht und ist wieder im Gebüsch verschwunden. Ja, also es war nicht so, dass wir irgendeinen Dackel gefunden haben. Es war schon der Dackel. Also wir gehen ganz stark davon aus, sie hat ihn auch angerufen, er ist auf diesen Ruf also wirklich dann in Erstarrung verfallen. Also laut Aussagen dieses Kollegen, wir waren nicht dabei, er hat uns das nur erzählt. Und und ist dann wieder weggerannt. Und dann war geklärt, dass er nicht wieder zurück wollte. Er scheint das halt anders gesehen zu haben als seine ehemalige Besitzerin. Okay, auch das soll passieren. Ja, gut. Gesundheit. Thema Gesundheit ist natürlich ein sehr breites Thema. Ich möchte hier nur darauf hinweisen, dass wir natürlich keine Diagnosen stellen. Ja? Wenn Sie irgendwie Probleme haben, körperliche Beschwerden, psychische Beschwerden, und Ihnen kann angeblich keiner helfen, könnten Sie, wenn Sie das möchten, mal so eine Remote-Viewing-Session in Auftrag geben. In der Regel können wir das lokalisieren. Es geht ganz einfach, dass der Herr Dr. von Lucadou gesagt hat, Menschen haben dieselbe Wellenlänge. Das heißt, es läuft wirklich, wir können, geübte Viewer können diese mentale Verschränkung, also diese mentale Beziehung herstellen. Und dann gezielt fragen, wo die körperlichen bzw. wo die psychischen Beschwerden sind. Es ersetzt keinen Besuch eines medizinisch qualifizierten Beraters in diese Richtung. Ob das ein Heilpraktiker, ein Arzt, ein Physiotherapeut ist, ist eine ganz andere Frage. Nur das Beispiel mit dem Magen, ja, wenn Sie Probleme haben, werden wir in der Regel lokalisieren, dass das Problem Ihr Chef ist und nicht Ihr Magen. Und dann können Sie natürlich gezielt da in die Therapie gehen. Es gibt auch andere Dinge, ausgerenkte Wirbel, schiefstehende Zähne, hatten wir alles schon. Ja? Und dann kann man wirklich schauen, was ist jetzt wirklich die Ursache und dann zumindest gezielter das Ganze angehen. Muss nicht immer so sein, aber im größten Teil der Fälle. Es ist eine Signifikanz über der Standardabweichung, die sehr hoch ist. Gut. Wir haben auch natürlich auch was mit Krimis zu tun, also der Tatort lässt grüßen hier. Kapitalverbrechen können, ähnlich wie Lokalisierung, wenn man die Motive hat, den Menschen gefunden hat, kann man natürlich dort in diese Aufklärung gehen. Haben wir auch schon gemacht, nur leider nicht polizeilich verwertbar. Kein Kommissar wird sich hinstellen und hat gesagt, ich bin zu einem Hellseher gegangen, der hat die Glaskugel geguckt und jetzt habe ich es. Ja, wird nicht funktionieren. Deshalb wird das auch nicht angewandt, weil es müssen wirklich revisionssichere Dinge hier passieren, die dokumentiert werden sollen, die nachvollziehbar sind. Und das ist dieser kausale Zusammenhang. Der ist hier in der Regel nicht gegeben. Und deshalb ist das nicht polizeilich verwertbar. Man kann das als Unterstützung vielleicht sehen oder nehmen, aber in der Regel kommen die Kollegen von der Polizei nicht her, von der Kriminalpolizei oder wie auch immer, und fragen, könnt ihr mal in die Glaskugel gucken? Wird also nicht gemacht. Man könnte es tun, um einfach vielleicht eine Spur signifikanter zu gestalten als die andere. Vielleicht Dinge, die nicht funktionieren, einfach gleich ausscheiden zu lassen. Aber okay, kann aber privat genutzt werden. Es gibt Detekteien, zumindest im Vereinigten Königreich und in den USA gibt es da, wer sich da ein bisschen damit beschäftigt, Webseiten, die das die Aufklärung per Remote Viewing anbieten, also Detekteien, private Detekteien, und gar nicht unüblich. Also die haben das schon irgendwo zu einem Geschäftsmodell gemacht. Gut, Versicherungsbetrug, ganz klar. Versicherungen haben teilweise solche Teams, wird bloß nicht veröffentlicht. Ja, also die sehen da schon ein Geschäft drin, je mehr sie aufklären, desto weniger müssen sie bezahlen oder nicht bezahlen. Geht auch in das Business rein, auf jeden Fall. Also die stehen auf dem Standpunkt, Hauptsache es funktioniert, wenn es Ergebnisse bringt, die über dem Durchschnitt sind, also die über der Normalverteilung liegen, okay, dann könnte man es ja nutzen, egal wie es funktioniert, Hauptsache es bringt das Ergebnis. Ja, Finanzbetrug sind an den Aktien, die Sie vielleicht haben, ist da manipuliert worden? Ist der Finanzvertreter, der Finanzberater, den Sie haben, ist der seriös oder nicht seriös? Was macht der da für Sachen mit Ihrem Geld? Können Sie dahinter schauen? Also Sie erinnern sich vielleicht ganz am Anfang verschleierte bzw. nicht zugängliche Informationen. Also ja, unter Umständen sagen Personen ganz was anderes, als sie vorhaben. Man kann also dahinter schauen, zumindest in einem begrenzten Bereich, der, wie gesagt, immer noch mal wiederholen, eine signifikante Wahrscheinlichkeit über der Normalverteilung hat. Jo. Auch interessant. Partnerwahl. Ja. Ich kenne selbst einige Fälle, wo sich die Auftraggeber ihre Partner geführt haben. Ja. Blond, langbeinig, intelligent, vermögend, gibt es nicht so viele. Schauen wir mal nach, was da so für mich zutreffen könnte. Wann, wo, wie treffbar, was müsste man sagen, um die nette Dame auf sich aufmerksam zu machen, hat in einem sehr großen Teil der Fälle funktioniert. Wahnsinn. Ja, also das sind immer diese, gerade solche Dinge hier doch sehr spektakulär dann auch, ja, wenn das wirklich funktioniert hat. Beruflich, ja, wie sieht meine Karriere aus? Wie sieht meine berufliche Zukunft aus? Was kann ich tun, um sie wirklich positiv zu beeinflussen? Was sollte ich möglichst unterlassen? Wie komme ich klar mit Strukturen, mit Umstrukturierung, mit meinem Chef, mit meinen Arbeitskollegen, was haben die vor, wollen die mich mobben, ja oder nein? Wie sehen meine eigenen Finanzen aus, in welche Aktien sollte ich investieren, wo geht der DAX hoch und runter? Also DAX-Viewing auf jeden Fall, wird oft gemacht. haben wir auch schon sehr viel Erfahrung drin, weil der DAX ja auch irgendwo dann die, oder ein Zeiger der Wirtschaft ist, geht die Wirtschaft hoch und runter. Was macht Draghi gerade? Hat er vor, noch mehr Euros auf den Markt zu bringen, den Markt noch mehr zu fluten? Oder welche Konzepte stehen dahinter? Soll das Bargeld abgeschafft werden? Ja oder nein? Es gibt also hier vielleicht gerade zur Bargeldabschaffung, das ist ja jetzt so ein Thema, haben wir auch mehrere Sessions also drauf gemacht. Wir gehen davon aus, dass etwa in 10 Jahren abgeschafft wird und wir auch nichts dagegen machen können. Ist der jetzige Stand, also bitte nicht sagen, es wird so sein. Wir wissen nicht, was in den nächsten 10 Jahren passiert. Grundsätzlich Vorgehensweise in einem Jahr nochmal viewen. Ja, um einfach zu sehen, passt das noch? Wo geht die ganze Entwicklung hin? Ja, Gesundheit hatten wir schon. Wie wird es mit der eigenen Gesundheit aussehen? Wie würde sie sich entwickeln? Wäre ich 100 Jahre alt oder bis 70? Wir können Todeszeitpunkte zumindest eingrenzen, wer das gerne wissen will. Ganz, ganz wenig wird es gemacht, ab und zu wird es abgefragt. Ja, vor allem bei anderen Personen, wenn die Erbtante dann endlich mal dran ist. Also, ich würde es mal so sagen, eine hohe Wahrscheinlichkeit. Falls Sie Interesse haben, ich blende dann die Webseite ein, an der wir das dann auch anonym besprechen können, die Webadresse. Also es ist wirklich so, ja. Also man, und es hat, ja, es ist erstaunlich, wie genau das unter Umständen sein kann. Ich möchte nur sagen, es kann nicht jeder, es gehört Übung dazu, es gehört Erfahrung dazu, es gehört eine bestimmte Einarbeitung, es gehört auch ein bestimmtes Talent dazu. In der Regel kann es jeder, zumindest bis Stufe 3, kann es jeder lernen, auch jeder anwenden. Alles, was höher ist, ist ja, einfach Zeit und Kraft reinstecken. Es ist wie bei einem 100-Meter-Läufer oder wie bei der Führerscheinprüfung. Wenn Sie 20.000 Kilometer mit Ihrem Auto gefahren haben, sind Sie in der Regel nicht so firm auf Landstraßen, Autobahnen, wie auch immer, wenn Sie 200.000 Kilometer gefahren haben. Also es ist eine Übung. Ab einer bestimmten Stufe geht dann die Meisterschaft los. Bis Stufe 3 erlernbar, ohne Probleme, dann, das reicht dann für ein paar Sportwetten und sowas, vielleicht ein kleines Einkommen nebenbei. Durchaus machbar, mit vertretbarem Aufwand. Ja. Was können wir noch viewen? Das hatten wir schon teilweise, vergangene, gegenwärtige und zukünftige Ereignisse aus Wirtschaftspolitik und Gesellschaft. Ganz aktuelle Frage, was macht Trump? Ja, was macht er im nächsten Jahr? Wird er das alles einhalten, was er versprochen hat? Ist er wirklich so unbedarft, wie er tut? Ist er wirklich so ein Trampel, wie er tut? Ja, ist es ein Trojaner? Hat die Hillary Clinton wirklich so viel Dreck am Stecken? Oder gab es diesen Vorwurf des Hacking aus Richtung Russland wirklich? Ist das bloß erfunden? Ja, nein, vielleicht. Sie können wählen. Kann man also dahinter schauen und diese Gedanken in dieser Verschränkung, ich benutze jetzt mal ein ganz böses Wort, in diesem Verschränkungsfeld, ja, sehr stark sind und daraus auch viele sind, bekommt man auch viele Ergebnisse. Und die muss man dann wieder systematisieren. Also es ist nicht so, dass man hier die absolute Wahrheit rausbekommt, sondern eine Stimmung gerade zu diesem Zeitpunkt, und die muss man natürlich interpretieren. Genau wie ein Arzt natürlich ihre Blutwerte, ihre Urinwerte, ihren Blutdruck interpretieren muss. Ja, deshalb ist er Arzt, deshalb hat er das lange, oder Heilpraktiker oder Physiotherapeut, wie auch immer, deshalb hat er das lange studiert und kann besser damit umgehen als sie selbst. Aufgrund dieser Werte, die Verantwortung für Ihre Gesundheit sollten Sie generell selbst übernehmen und nicht einem Arzt überlassen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, Hintergründe, Ursachen. Ist der Anschlag von Berlin, der sogenannte Terroranschlag, welche Hintergründe, welche Ursachen hatte dieser? Sind es wirklich die uns über die Mainstream-Medien, die sogenannten Qualitätsmedien rübergebracht werden? Ist das wirklich so? Wie wird sich die ganze Sache entwickeln? Jetzt wissen wir, wie sie sich entwickelt hat. Ja, ein Schulterzucken, ja, ist halt so, keiner weiß genaues. Aber auch andere Entwicklungen können wir durchaus, politische Entwicklungen, wird Trump seine 4 Jahre durchhalten? Wie wird sich die Gesellschaft, wie wird sich Europa entwickeln in den nächsten 5, 6 Jahren? Welche Personen sind an diesen Entwicklungen beteiligt? Welche Organisationen sind an diesen Entwicklungen beteiligt, negativ oder positiv? Wie ist das Ganze einzuschätzen? Geopolitik. Kann man also alles viewen? Kann man alles dahinter schauen? Welches werden die Ergebnisse sein? Welche sind mögliche Auswirkungen? Und wenn diese Auswirkungen kommen, wie kann man diese Auswirkungen, wenn sie negativ sind oder für den, der das gerne wissen will, negativ bewertet werden, wie kann man diese Auswirkungen in positive Auswirkungen umdrehen? Ja? Also welche Probleme muss man lösen, damit es in eine andere Richtung geht? Sie sehen also, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema und alles sicher nicht in einer Session zu machen, aber man kann Dinge versuchen, in einem Konzept zu beleuchten und zu systematisieren, also Beziehungen herzustellen. Und das ist eigentlich eine der Anwendungen von, oder eine der Meta-Anwendungen von Remote Viewing, diese Entwicklung auf bestimmten Gebieten zumindest in ihren Hauptrichtungen versuchen zu erfassen. Das heißt, damit können wir quasi, oder ist das ein Instrument, um in die Zukunft zu schauen? Zumindest in die zukünftigen Ereignisse. Es geht auch aktuell und es geht auch rückwärts. Ein Beispiel für rückwärts schauen, zum Beispiel an diesem Eigenheim, an dem wir gebaut haben. Da sind eines schönen Tages, sind da die Archäologen gekommen und haben irgendwelche Scherben von irgendwelchen Vasen gefunden oder von irgendwelchen Tassen. Und damit war erstmal der weitere Fortgang oder des Projektes in Frage gestellt. Wir mussten also warten, bis die fertig sind. Und ich habe mich furchtbar geärgert. Ja, also, Zeit ist Geld, klar. Und da haben wir uns einfach mal hingesetzt mit dem Viewer und haben gesagt, stimmt das denn? Oder wollen die nur hier so lange buddeln, bis sie das nächste Projekt haben? Und es ist wirklich so gewesen, also dort, die haben dort, was sie dort gefunden haben, hat mit unserer Aussage, was dort war, auch gestimmt. Also es scheint wirklich ein größeres Dorf dort gewesen zu sein in der Steinzeit und was sie dort gefunden haben, entspricht der Wahrheit und sie hätten noch viel mehr buddeln können, hätten noch viel, viel mehr gefunden. Und ja, also es war ein berechtigtes Projekt. Sie haben also nicht diese Dinge mitgebracht, heimlich verbuddelt, um sie dann zu finden. So was soll es ja auch geben. Okay, man kann Situationen und Beziehungen zwischen Dingen und Menschen, also nicht nur zwischen Menschen, auch zwischen Dingen, viewen, wie bereits für die Vergangenheit, für die Gegenwart, für die Zukunft. Also, warum ist das so? Erinnern Sie sich vielleicht an die Folie, wo die Stefan Burkhardt-Heim und diese Beziehung da in diesem 12-dimensionalen Raum. Wir befinden uns auf einer Ebene, wo Materie, Zeit und Energie nicht mehr existent sind. Das heißt, man kann direkt an die Information ran. Das heißt, es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft, es gibt keine Gegenwart. Es gibt nur diesen Hyperraum, in dem alles zugleich oder halt nichts existiert. Das ist ein reiner Informationsraum. Also postuliert. Entzieht sich völlig unserer Wahrnehmung. Anscheinend ist es so, weil die Erfahrungen, die wir machen, unterstützen dieses Erklärungsmodell. Also ein Erklärungsmodell. Gut, kommen wir vielleicht zu Business-Anwendung. Vielleicht für die Leute, die hier im Bereich Business mehrere Ambitionen haben. Wir sind selbst im Business tätig, also arbeiten auch für Firmen, für große Firmen. Kleine können sich das in der Regel nicht leisten. Aber wenn es interessant genug ist, arbeiten wir auch mal kostenfrei. Ja, Wenn Sie ein gut gehendes Aktienunternehmen haben, dann wollen Sie sicherlich Tendenzen für Gewinne oder Verluste wissen. Ja. Deutsche Bank. Vielleicht schon interessant. Ja, wann sollen Sie verkaufen, wann sollen Sie kaufen und wann sollen Sie verkaufen? Also ein optimales Timing. Und was sollen Sie dann mit dem Geld tun, das Sie dann gewonnen haben? Ja, worin sollen Sie es investieren? Ist es jetzt gut, in Gold und Silber zu investieren oder eher in Immobilien? Sollen Sie Bundesschatzbriefe kaufen oder jetzt eher das unter das Kopfkissen legen? In Hinsicht dafür, dass das Bargeld in einigen Jahren vielleicht nicht mehr existiert. Könnte man also alles tun, privat, aber auch für Firmen. Ja, optimale Konzepte. Was habe ich vor? Wohin soll es gehen? Vielleicht für eine Filmfirma, die jetzt Filme herstellt, gerade wie Nuvisio, wird der nächste Film ein Flop. Ich habe vier Themen zur Auswahl. Welche soll ich nehmen? Was ist die beste? Also im Rahmen einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Ja. Wie viel wird mich das Ganze kosten? Man kann ja also auch Kosten abschätzen. Dazu brauchen wir natürlich erstmal eine Analyse, wo stehe ich eigentlich, wo will ich hin? Also ganz normales Projektmanagement, Analyse der Situation, Weg, Ziel. Welche Probleme kann es geben? Wo sind zukünftige Probleme erwarten? Wie kann ich diese umgehen? Das kann ich für das Projektmanagement machen. Sehr interessant für Unternehmen Risikomanagement. Ja, welche Risikorücklagen soll ich machen, um bestimmte Risiken vielleicht abzufangen, auch wenn ich diese Probleme und diese Risiken, wenn ich ein Remote-Viewing-Team angeheuert habe, auch vermeintlich im Griff habe. Wir wissen selbst, zwischen Theorie und Praxis gibt es einen Unterschied. Nur in der Theorie sind Theorie und Praxis das Gleiche. Ja. Hatten wir schon, was ist mein optimaler Tätigkeitsbereich? Soll ich weiter Angestellter bleiben? Soll ich mich vielleicht selbstständig machen? In welche Richtung soll das Ganze gehen? Ja, habe ich den Beruf, den ich eigentlich haben möchte? Oder glaube ich nur, dass den Beruf oder diese Tätigkeit zu haben, die ich haben möchte? Sehr interessant. Inhalte von Gesprächen. Also was haben Merkel und Obama wirklich besprochen? Als die da hinter verschlossenen Türen gesprochen haben. Was haben die wirklich in ihrem Friedensplan für Kiew beschlossen? Haben wir auch mehrere Sessions drauf gemacht. Inhalte von Dokumenten, was steht wirklich in TTIP drin? Wir werden das sicher, es ist nicht so, dass wir das lesen können, aber wir können doch sehen, was ist wirklich, was steht da wirklich drin. Dabei ist die Sprache völlig uninteressant. Ja? Die Information, die manifestiert wurde, indem dieses Dokument geschrieben wurde, hat sich mit allem in dieser ganzen Natur verschränkt. Ja? Deshalb ist es auch völlig egal, in welcher Sprache das ist. Diese Verschränkung kennt keine Sprachen. Das heißt, Sie müssen jetzt nicht unbedingt Englisch lernen, um ein Englisches rauszukriegen, was steht in einem englischen Dokument drin. Völlig belanglos. Ja? Und wenn Sie ein Unternehmen haben, was machen denn so meine Konkurrenten? Wie verhalten die sich? Welche Aktivitäten werden die starten? Wie kann ich dagegen vorgehen? Beziehungsweise was kann ich meinerseits tun, um das zu verhindern? Oder sollte ich einen anderen Geschäftsbereich bearbeiten? Wie auch immer. Ja, wenn Sie ein Chef von einer Firma sind, ist diese Person, die sich gerade bei uns beworben hat, soll ich sie nehmen oder soll ich sie nicht nehmen? Wenn ich ein ganzes Team besetzen will, wer passt am besten zusammen? Oder, das ist hier, gibt es Leute, die vielleicht destruktiv sind in diesem Team? Und ja, um diese ganze, um das sicherzustellen, dass das Team optimal arbeitet, sollte man diese vielleicht anders beschäftigen, ich sag mal so. Ja, gut. Das soll es erstmal als grober Abriss für Remote Viewing gewesen sein. Noch ein paar weiterführende Informationen. Im deutschen Bereich gibt es eine Website, die von der Remote Viewing Academy. Eine sehr gute Adresse, kann ich sagen. Dann gibt es eine Adresse, die auch nicht schlecht ist. Das ist die Creative and Intuitive Consulting.net. Die ist noch nicht ganz online, die Seite, die ist gerade im Umbau bzw. Neubau, aber es gibt schon ein under construction und die wird demnächst, also noch im Januar, in, online gehen. Dann können Sie dann auch ja, Ihre Fragen, Anregungen, wie auch immer, den Kontakt suchen. Es gibt ein internationales Konsortium, eine Community, die International Remote Viewing Association. Wenn man da Mitglied werden will, muss man ein bisschen was bezahlen. Aber auch sehr interessant, englisch-amerikanisches Plattform. Wer das Ganze dann vielleicht auch als Buchform haben will, es gibt ein Magazin, das ist Ed Martinis, das erscheint alle Vierteljahre und ja, es ist eine Zusammenfassung des letzten Vierteljahres, was so alles im Remote-Viewing-Bereich passiert ist, größtenteils im englischsprachigen Raum. Wir haben auch mal versucht, da mal den einen oder Artikel zu platzieren, haben sie auch gemacht, aber wie gesagt, der englisch- und amerikanisch sprechende Raum ist da wesentlich weiter als wir hier in Deutschland. Die sind da auch wesentlich freier dafür, also können damit besser umgehen. Ja, wer sich erstmal reinlesen will, kann ich empfehlen, Tanz der Dimension von Manfred Jelinski, eigentlich das Grundlagenwerk für Remote Viewer, wo nicht nur die Techniken beschrieben werden, also die werden halt so ein bisschen beschrieben, aber so das Umfeld, was passiert, wenn man sich mit Remote Viewing beschäftigt. Ja, mir selbst passiert, als ich ein Jahr vielleicht Remote Viewing gemacht habe, ich stand auf dem Bahnhof in Stuttgart und wollte gerade so fröhlich nach Hause fahren, wieder Richtung Leipzig und plötzlich kam da, ich schaue sie an die Anzeige, der Zug hat, ich glaube, ich weiß nicht, 40 Minuten oder 45 Minuten Verspätung. Hat mir natürlich gar nicht gepasst. Ja, und hier kommen wir wieder, die Energien, die mentalen Energien, die hier frei werden. Ich war wirklich stinksauer. Ich habe dort auf dem Bahnhof laut geflucht. Und man hat mich wahrscheinlich auch gehört, aber das ist egal. Also wirklich lange, und ich stand da, hab da immer wieder an diese Anzeigetafel geschaut, hat gesagt, warum steht da jetzt nicht, warum steht da um Gottes Willen bloß nicht, dass der Zug gleich kommt? Ja, also, warum nicht? Ich war also völlig, also wirklich mental, ich hatte bis nur einen Tunnelblick. Ja, ich bin dann wieder Richtung Imbiss gelaufen, und dann hatte ich eine Eingebung, du schaust mal nochmal zurück. Ja, ich habe nochmal zurückgeschaut. Und ich traute meinen Augen nicht, nichts mehr, Zug kam pünktlich. Also ist meine Erfahrung, das kann man jetzt glauben oder nicht glauben. Und nichts mehr von Verspätung, nichts mehr, die Leute standen immer noch an derselben Stelle. Und ja, erklären Sie das jetzt mal. Habe ich wirklich eine falsche Warnung vorher gehabt, über die ich mich so echauffiert habe, in der ich so schlechte Laune bekommen habe? Habe ich nicht richtig hingeguckt? Anderes Beispiel, ich bin von der Firma, mit der ich zurzeit arbeite, abends gegen 18, 19 Uhr nach Hause gefahren mit der S-Bahn. Ja, ich war ziemlich fertig mit Nerven, hatte auch irgendwie schlechte Laune gehabt und war in der S-Bahn, die fuhr so vor sich hin und da habe ich gedacht, mein Gott, kann die S-Bahn nicht ein bisschen schneller fahren oder ist die kaputt? Und genau in diesem Moment, als ich gedacht habe, ist die kaputt, halt das Ding an. Ja? Und höre ich dann hörte ich die Durchsage, ja, liebe Reisen und Fahrgäste, aufgrund einer technischen Störung, die gerade über das Verkehrsleitsystem kam, müssen wir jetzt hier leider anhalten. Ja, habe ich mir gedacht, na, Dankeschön. Ja? Muss das denn unbedingt jetzt sein? Kann die denn nicht... Es ist doch bloß noch der nächste Bahnhof und dann kann meinetwegen alles kaputt gehen, dort muss ich raus. Und als ich den Gedanken gedacht hatte, kam die Durchsage, aufgrund einer falschen Information, es ist doch keine technische Störung, wir können bis zum nächsten Bahnhof fahren. Ja, gut. Nicht zu erklären für mich, auch nicht mit Remote Viewing. Also ich weiß nicht, was da, ich kann mir es nur so erklären, wenn man viel damit arbeitet, hat man halt einen besseren Draht in die Verschränkung rein und kann bestimmte Dinge, wie auch immer, zumindest teilweise beeinflussen. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Das Ergebnis zählt. Und wenn ich mich damit in diese Ergebnisse generieren kann, Ja, heute genau derselbe Parkplatz. Ich habe, als ich nach Leipzig reingefahren bin, mir ganz intensiv gewünscht, du findest vor dem Haus einen Parkplatz. Genau so ist es gekommen. Ja. Kein Problem. Also machen wir oft, gerade wenn es Großveranstaltungen sind. Ich habe, seitdem ich das tue, immer einen Parkplatz bekommen. Gut. Remote Viewing, das Lehrbuch, Teile 1 bis 4. Hier wird das Ganze beschrieben, wie Remote Viewing funktioniert. Also wirklich akribisch. Man kann es dann nachvollziehen und selbst auch tun. Die Bücher gibt es auch einzeln. Wer ein bisschen mehr lesen will, ein paar mehr Informationen braucht, der verborgene Plan, Simulation Erde von Frank Köstler. Hier sehr zu empfehlen, die Bar am Ende des Universums, ist vielleicht dem einen oder anderen dieses Synonym aus Don't Panic bekannt, also der Führer durch die Galaxie. Ja, ist eine Buchreihe, sind bis jetzt 4 erschienen. Ich hoffe mal, dass im nächsten Jahr die 5. erscheint. Sie finden dort Geschichten, die ich gerade so ein bisschen erzählt habe, aufgeschrieben von den Remote-Viewern, die es in Deutschland so gibt, was sie so alles an Projekten gemacht haben, was sie also an Sessions gemacht haben, was sie so alles an Ergebnissen hatten. Teilweise kuriose, teilweise sehr interessante. Es ist zum Beispiel ein Unterhalter mit dem Universum dabei. Was das so sagt, wenn man es fragt. Ja, aber ganz, ganz profane Dinge auch, wie man sein Facharbeitszeugnis wiederfindet, das man vor 30 Jahren irgendwo verloren hat. Ja, oder ein Schlüssel oder Dinge halt, ja, wie man mit einem Alien spricht. Alles so eine Dinge, ja. Dann auch auf Deutsch erschienen Mindtrack von Joseph McMonigle, also die Übersetzung aus dem Englischen. Ein sehr interessantes Buch, in dem er seine Eindrücke bei der US Army schildert und auch sagt, beschreibt, wie das Ganze entstanden ist, welche Projekte sie hatten. Vor allen Dingen, er ist der Meinung, es war durchaus nicht erfolglos, überhaupt nicht erfolglos, was sie dort gemacht haben. Und doch das eine oder andere Problem, zumindest in der Spionage, die Geheimdienste auf die richtige Fährte geleitet haben. Ja, ein ganz spannender Titel, wie man in den Gedanken des Feindes liest. Also auch Paul Smith, ein ehemaliger US-Major. Also die wissen schon, wovon sie schreiben. Allerdings in Englisch. Ja, und wie man sich so halt als Psychospion fühlt und welche Geheimnisse man da so alles aufdecken kann für Lynn Buchanan. Kann man sich, wenn man gut oder wenn man der englischen Sprache so weit mächtig ist, dass man es lesen kann. Sehr interessant, die deutschen Übersetzungen sind ein kleines bisschen entschärft. Die amerikanischen bzw. englischen Publikationen sind da wesentlich schärfer und wesentlich intensiver beschrieben. Also wer es in Englisch lesen kann, sollte es in Englisch tun. Da sind mehr Informationen drin. Ja, also Deutsch ist immer so ein bisschen, naja, entschärft, damit wir nicht auf falsche Gedanken kommen. Ja, falls Sie noch Fragen haben, ich habe es Ihnen jetzt gesagt, wie es geht, wie Sie sich die Antworten. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.